Ja, der Thomas hat es ja schon gesagt, wir wollen uns dem zweiten Timotheusbrief zuwenden. Eigentlich ganz logisch, weil wir den ersten Timotheusbrief vor einigen Monaten abgeschlossen haben und jetzt wollen wir den zweiten Timotheusbrief miteinander uns ansehen. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen. Ich möchte nur die ersten zwei Verse lesen und dann schließen wir wieder die Fenster, damit das nicht zu kalt auch es wird. Bevor ich den Vers oder die beiden Verse lese, kann ich sagen, dass dieser Brief geschrieben wurde am Ende des Lebens und Dienstes von dem Paulus. Er weiß darum, dass er bald von dem Herrn heimgeführt wird. Er befindet sich in Gefangenschaft in Rom, in seiner zweiten Gefangenschaft. Und so circa 67 nach Christus ist dieser Brief entstanden und geht wieder an den Timotheus. Und der Timotheus befindet sich wo? Wir haben nun fast ein, zwei Jahre den ersten Timotheusbrief miteinander uns angesehen. Wo befindet sich der Timotheus? In Ephesus, genau. Und da war er immer noch, soll jetzt aber dann abreisen von Ephesus und zum Paulus kommen. Aber er befindet sich nach wie vor in einer ganz schwierigen Situation und braucht Ermutigung. Ganz interessant, ein Mann sitzt im Gefängnis, hat den Tod vor Augen, die Heimkehr, so muss man es eigentlich viel besser sagen, und jetzt ermutigt er einen anderen. Ja, das ist doch etwas ganz Wunderbares, wozu der Herr Jesus Christus uns befähigt, dass wir im Angesicht des eigenen Gefängnisses noch auf den anderen schauen können und ihn ermutigen können. Ja, das ist etwas ganz Wunderbares. Aber jetzt lese ich meinen Text vor, sonst erfrieren wir. 2. Timotheus 1, die Verse 1 und 2. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus, an Timotheus, mein geliebtes Kind. Und jetzt kommt der Gruß, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und von Christus Jesus, unserem Herrn. Bis dahin lese ich uns den Text vor. Wir können die Fenster wieder schließen. Und dann bete ich noch mit uns gemeinsam. Lieber Herr, wir wollen dir dafür danken, dass wir durch dein Wort lernen dürfen und wachsen dürfen und dich geoffenbart bekommen. Du bist die Mitte der ganzen Bibel, der Schrift, des Alten und des Neuen Testamentes. Ja, du bist wirklich unsere Zuversicht, unsere Hoffnung, unser Licht. Und auch heute Morgen wollen wir auf dich blicken. Du weißt, wie schwach wir sind, wie sehr wir auf uns schauen, wie wenig wir auf dich blicken können, wie wenig wir auf unseren Nächsten blicken können und wie wenig wir oft in der Lage sind, überhaupt daran zu denken, das Werk zu sehen, welches du uns gegeben hast, um deinen Namen groß zu machen. Vergib uns, Herr, und hilf uns, dass dieser Brief, wenn wir ihn uns ansehen und uns darüber Gedanken machen, hilft, auf unserem Weg dir hinterherzugehen, dir zu folgen, um dir zu dienen, um uns auch an dir zu erfreuen. Nun lege wir uns in deine Hände. Wir bitten dich um Gnade und Leitung durch deinen Geist, zum Hören wie auch zum Reden. Amen. Wenn man eine Überschrift finden wollte für diesen Brief oder diesen zweiten Timotheusbrief, dann könnte man durchaus als Überschrift über diesen Brief setzen, das Testament des Paulus. Die letzten Worte des Paulus, das, was ihm auf dem Herzen liegt und er auch noch in den letzten Stunden seines Lebens weitergeben wollte oder in den letzten Tagen seines Lebens weitergeben wollte. Da sitzt jemand in einer dunklen, finsteren Gefängniszelle. Und diese zweite Gefangenschaft unterscheidet sich sehr von der ersten Gefangenschaft, wo er eine Wohnung für sich haben konnte, wie in Apostelgeschichte 28 es uns ja auch erklärt wird und wo er sogar missionieren und evangelisieren konnte. Hier hat er zwar noch eine Möglichkeit, einen Brief zu schreiben, aber er befindet sich schon mitten in Verhandlungen. Und er musste erleben, wie die Geschwister um ihn herum ihn verlassen haben. Stellt euch das vor. Niemand stand mir bei. Er stand vor Gericht und die alle sind quasi davongelaufen, weil sie Angst hatten. Oh, wir könnten ja selber unser Leben verlieren. Wir könnten ins Gefängnis kommen. Jetzt halten wir uns lieber zurück. Da war der Paulus ganz alleine. Aber der Herr stand mir bei, sagt er dann, und hat mich errettet aus dem Rachen des Löwen. Ja. Also in solch einer Situation befindet sich der Paulus. Nicht mehr frei, er hat den Tod vor Augen. Er wusste, er würde aus dieser Gefangenschaft nicht mehr mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch befreit werden. Und nun schreibt er einen Brief. Wenn ich euch die Aufgabe geben würde, nun solch einen Brief zu schreiben, wie würden wir ihn starten? Wie würden wir ihn beginnen? Was würden wir am Anfang sagen? Würden wir sagen, ich bin in einer so schwierigen Situation? Mir geht es so schlecht. Und ich habe es also wirklich gar nicht leicht. Und was sagte Paulus? Apostel Jesu Christi. Das ist also etwas, was der Herr ihm geschenkt hat. Also hier sitzt nicht ein armer, leidender, müder und wirklich abgekämpfter Christ, der also gar nicht mehr in irgendeiner Weise Hoffnung hat und gar nicht mehr das Werk des Herrn vor Augen hat und nur noch an sich denkt, sondern hier sitzt jemand, der immer noch für Jesus lebt, für Jesus vorangeht. Ich bin zuallererst jemand, der von Jesus Christus gesandt wurde, bewegt wurde. Das sind die Anfangsworte des Paulus, hier im 2. Timotheusbrief. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis du sitzt. Ich weiß nicht, wie finster es in deinem eigenen Leben ausschaut. Aber eines darf ich dir von diesem 2. Timotheusbrief, von diesem 1. und 2. Vers sagen: Man darf auch mitten in einem Gefängnis sitzend immer noch ein Gesandter des Herrn Jesus Christus sein. Und dazu vermag der Herr uns zu helfen. Also Gesandter des Herrn Jesus Christus, das ist ja das, was das Wort Apostel meint. Das ist ja der Gesandte, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Wenn er sagt Apostel Jesu Christi, dann sagt er nichts anderes. Ich bin jemand, der immer noch vom Herrn gesandt wurde und jetzt immer noch auch in dieser Situation für den Herrn auch lebt. Das ist eine großartige Angelegenheit, wenn unsere eigenen Lebensumstände gar nicht so sehr in der Vordergrund rücke, dass wir sie zuallererst nenne, sondern dass wir zuallererst sagen, oh, das Werk vom Herrn Jesus. Und meine Sendung, die er mir gegeben hat. Die Verkündigung des Evangeliums, die Verheißung des Lebens in Christus Jesus, das ist es. Das stelle ich vorne dran. Das ist es, was zuallererst in meinem eigenen Leben bis zum letzten Atemzug meines Lebens Bedeutung hat. Das ist etwas Schönes, Wunderschönes, wenn ein Kind Gottes so wachsen darf, wenn es also lernt, worauf es ankommt und was wichtig ist. Und die andere Angelegenheit, die ja auch da sind, von denen der Paulus dann auch mal reden kann, dass er einen Mantel braucht für den Winter, weil er friert, ne, wenn dann die Kälte kommt. Das sagt er ja auch. Ne? Er berichtet ja von seiner Nöte. Aber das ist nicht das, was zuallererst da ist. Liebe Geschwister, das ist etwas, wo wir, jeder einzelne von uns auch für sich zu lernen hat. Ne? Also, was wir, wo wir wachsen sollten, vorangehen sollten. Was ist in diesem neuen Jahr das Entscheidende? Was ist das, was über allem anderen steht? Nun, es ist das Werk des Herrn. Es ist sein Reich. Es ist seine Herrlichkeit. Timotheus, der diesen Brief erhält, er trägt einen Namen, der ganz unterschiedlich übersetzt wird von den Übersetzer, Ehre Gottes, jemand, der zu Ehre Gottes lebt, jemand, der von Gott geehrt wurde. Aber das eine, das steht immer drin und das ist immer etwas, was da auch in ganz besonderer Weise genannt wird. Gottes Ehre. Um ihn geht es. Um Gottes Ehre geht es. Und das hat der Paulus für sich erkannt. Und der Timotheus wurde immer wieder daran erinnert, wenn er seinen Namen gehört hat. Immer wieder daran erinnert, wenn er auch wie hier am Anfang dieses Briefes es auch lesen konnte, an Timotheus. Ja, das bin ja ich. Das ist mein Name. Das ist eigentlich mein Lebensprogramm. Und das ist meine Ermutigung. Aber ich bin schon weit vorausgeeilt. Im Grunde genommen wollen wir nacheinander auch vorgehen und wollen uns zuallererst einmal schauen, uns das betrachten, anschauen und das betrachten, was über den Schreiber gesagt wird. Und dann wollen wir uns anschauen, wie der Empfänger auch hier auftaucht. Wir schauen auf den Empfänger und dann schauen wir auf den Gruß. Wir sehen, wie weit wir dann kommen werden heute. Schauen wir aber zuallererst einmal auf den Schreiber, der uns hier ja vorgestellt wird, Paulus. Das ist jemand, der über 30 Jahre zuvor vom Herrn errettet wurde. 30 Jahre liegen nun, über 30 Jahre nun liegen hinter ihm. Eine lange Zeit. Und die Listen, die er uns im 2. Korintherbrief gibt, über all sein Leiden und im 1. Korintherbrief, die erzählen eine ganz eigene Geschichte von seinem Leben und den Lasten und Nöten, durch die er auch gehen musste. Und er hat manches Mal darüber Auskunft gegeben, dass er bedrängt war, dass er geschlagen wurde. Nun, wer von uns wurde schon ausgepeitscht um seines Glaubens willen? Noch niemand. Das alles hat er erlebt, das alles hat er erfahren. Aber das, was über all dem drüber steht und was ihn bewegt hat, in seinem eigenen Leben, das war der lebendige, dreieinige Gott. Wenn wir auf den Schreiber hier schauen, so haben wir jemand vor Augen, der von Gott bestimmt und von Gott bewegt wurde. Nach dem Willen Gottes war er Apostel. Und er wurde von Gott auch gesandt. Jemand, der vollkommen, soweit es menschlich gesehen möglich ist, er war auch nicht sündlos, er brauchte Vergebung, aber jemand, der doch vollkommen dem Wille Gottes sich unterordnete und von Gott sich bewegen ließ. Wenn wir dahin kommen, dass Gott uns bewegen kann, also dass wir von ihm und seinem Geist, von seinem Wort bewegt werden in unserem ganzen Leben, dass sein Wille über allem anderen drüber steht, was auch in unserem eigenen Leben vielleicht auch manches Mal an Wünsche oder auch an Dinge da ist, wo dann sind wir auf einem guten Weg. Nun, wie kam es eigentlich dazu, dass der Paulus jemand geworden ist, der von Gottes Kraft bewegt wurde, Gottes Wille zu tun? Ich will ganz kurz mit euch es aufzeigen, weil ich glaube, dass es wirklich wichtig ist und von großer Bedeutung ist für uns, dass wir das verstehen. Im Leben des Paulus begann alles damit, dass er Jesus Christus begegnete. Und davon berichtet er uns auch im 9. Kapitel, der Lukas tut es, er berichtet uns über die Erlösung des Paulus. Als der Paulus dabei war, die Gemeinde Jesu zu verfolgen und sich Damaskus näherte, Apostelgeschichte 9, Vers 3, da heißt es, als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Hier wird der Paulus von Gottes Kraft in seinem ganzen Herzen verändert. Nach diesem Tag, nach dieser Erlösung, Errettung, Bekehrung, wie immer wir es bezeichnen wollen, war er ein neuer Mensch? Hat er vorher noch gar nichts anderes im Kopf gehabt, als nur gegen die Christen loszuziehen und sie zu vernichten? Ist er fortan ein Zeuge Jesu Christi? Es hat ihn ganz verändert. Sein ganzes Denken, sein ganzes Leben, sein ganzes Reden, sein ganzes Tun wurde von dieser Kraft verändert. Und anders geht es auch gar nicht. Christ sein kann man nicht einfach nur so, also nach eigenem Entschluss, jetzt bin ich auch ein Christ. Ne? Kann man nicht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Wir haben kein Leben in uns selbst. Wir sind uns immer selbst am Nächsten. Ich. Das ist das, was in unserem Herzen tönt. Das ist der Herzschlag, ne? Des natürlichen Menschen. So ist es. Wir sind als Menschen, wenn wir geboren werden, in der Finsternis. Und wir haben kein Interesse an Gottes Reich. Wir haben kein Interesse an Gottes Werk. Wir haben kein Interesse an Gottes Ehre. Wir haben nur Interesse für uns und für unser Leben, für unsere Ehre, für unsere Herrlichkeit, für die unseren. Das ist das Allererste und Wichtigste für uns. Und dann kommt der Herr Jesus Christus und bricht in unser Leben ein, wenn wir errettet werden. Und erneuert uns. Und dann werden wir, so wie es auch in Apostelgeschichte 9 dann beschrieben ist, zu Werkzeuge Gottes, zu Gefäße Gottes. Da sagt der Herr zum Ananias, als er ihn losschickt, dem Paulus zu helfen, sagt ihm, geh hin, Apostelgeschichte 9, Vers 15, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen und vor die Kinder Israels zu tragen. Ein auserwähltes Werkzeug, jemand, der von Gott bestimmt wird und bewegt wird. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes. Als ich vor viele Jahre die ersten Schritte mit dem Herrn hab tun dürfe, war das etwas, was der Herr mir ganz besonders aufs Herz gelegt hat, ein Werkzeug in seine Hände sein zu dürfen. Damals habe ich gedacht, das ist eine Angelegenheit, die man ganz gut auch schaffen kann. Gar nicht so schwer ist. Muss ich nur ein bisschen anstrengen. Heute weiß ich, dass es etwas ist, was ich gar nicht von mir aus tun kann, was Gott in mir bewirken muss. Weil ich viel lieber mir selber diene. Werkzeug für mich aus sein möchte, als dass ich für den Herrn ein Werkzeug wäre. Deswegen ist es ist ein Werk Gottes. Ne? Es ist nicht etwas, was wir von uns aus zu tun vermögen. Dass Gott uns bewegen kann. Ne? Jetzt gehst du dahin. Aber Herr, ich habe doch ganz andere Überlegungen. Ne? Also mein Plan sieht doch was ganz anderes vor. Ne? Das ist so der natürliche Mensch. Ne? Ich lebe doch nach den Plänen, die ich für mich gemacht habe. Ne? So, und dann kommt der Herr Jesus und er rettet einen Menschen. Und auf einmal ist nicht mehr das eigene Plan so arg wichtig. Ne? Sondern so, wie der Herr eins sendet. Was sagt der Paulus einmal im Neuen Testament? Ich bin ein Gefangener Jesu Christi. Kennt ihr euch auch so sehr? Könnt ihr auch in eurer Gefängniszelle, in der ihr sitzt, immer noch sagen, das Allererste, was ich festhalten möchte, ist, dass ich unterwegs bin für Jesus. Das ist das Allererste. Ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich bin jemand, der gesandt wurde, für Jesus Christus ihm zu dienen und für ihn zu leben. Nach seinem Willen. Das ist Christsein. Ne? Also das ist wirklich echtes Christsein. Das ist etwas, was Gott ehrt und was Gott verherrlicht. Und das spüren wir ihm ab, dem Paulus. Ne? Wir spüren es ihm ab, dass er wirklich jemand ist, der für den Herrn lebt. Wenn wir uns vorstellen, wie er da in seiner finsteren Gefängniszelle sitzt und das alles auf die Seite schieben kann, die Gitterstäbe, die schlechte Behandlung, die trübe Aussicht, die ganze Verlassenheit, ne? Also die habe ihn verlassen, seine Geschwister, ne? Sie habe ihn verlassen. Das alles schiebt er auf die Seite, weil der Herr ihn nicht verlassen hat und weil der Herr mit seiner großen, mächtigen Kraft in seinem Herzen lebt. Das sagt er einmal im Galaterbrief im 2. Kapitel, das sind ganz bekannte Verse, die das dann auch zum Ausdruck bringen, warum er jemand sein konnte, der im Gefängnis noch sagen konnte, ich bin also der Paulus, ich bin ein Apostel Jesu Christi nach dem Wille Gottes. Im Galater 2, Vers 20 kann er uns das ganz wunderschön mit seinen Worten, geleitet durch den Heiligen Geist, auch erkläre, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Wie kann ich ein Christ definieren? So kann ich ihn definieren. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich möchte euch das heute Morgen mir selbst ganz neu aufs Herz legen. Und möchte es euch als eine Botschaft weitergeben, die frei macht. Diese herrliche Erlösungskraft des Herrn Jesus Christus befreit uns davon, nur für uns zu leben und nur uns zu sehen und hilft uns, dass wir uns von Gott bewegen lassen, dass seine Anliegen nicht so uns auf dem Herzen liegen. Das ist etwas, wenn man Menschen begegnet, die von Jesus Christus erfüllt sind, dann bringen sie die Anliegen Jesu mit. Oh, der Herr, hast du gemerkt, da wirkt er. Da ist er unterwegs. Da haben wir es mitbekommen, wie er an einem Menschenherzen arbeitet. Da hat sich jemand verändert, ne? Das ganze Herz ist erfüllt von dem Herrn und seinem Werk. Das ist schön. Ja? Paulus, nicht elender Gefangener in einer finsteren Zelle, kurz bevor er jetzt sterben muss und wie ist alles so schlimm, sondern Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes. Können wir nicht machen. Nicht? Also das ist nicht etwas, was uns so leicht fällt, was wir so gut auch schaffen und hinkriegen. Es ist etwas, was der Herr in uns bewirken muss, wo er an uns arbeiten muss. Und das möchte er in diesem neuen Jahr, da lockt er uns. Komm, ich möchte mit dir reden, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich möchte dich verändern, ich möchte in deinem Herzen es bewirke, dass du eine neue Kreatur bist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Komm, setz dich. Kann er euch holen? Kann er euch zu sich rufen? Der natürliche Mensch sagt, ich habe keine Zeit. Es tut mir leid, mein Leben ist viel wichtiger. Meine Angelegenheiten, die ich in meinem Leben habe, die sind so wichtig. Ich muss hier und da und dort, überall muss ich sein. Ich kann leider gar nicht auf dich hören. Ich kann mich nicht verändern lassen. Ich muss einfach dieses Leben leben, was ich lebe. Wie traurig ist das? Wollen wir nicht auch, wie der Paulus, dahin kommen, zu sagen, und wenn ich mitten in der größten Finsternis mich befinde und das vor Auge habe, wovor wir am allermeisten Angst haben, den Tod, auch wenn es mir so geht, so bin ich immer noch jemand, der vor allem Jesus vor Auge hat. Ich bin jemand, der von ihm gesandt ist und von ihm bewegt wird. Was wäre wir für eine Gemeinde, wenn wir lauter solche Menschen sein könnten? Was würde der Herr dann auch in der Lage sein zu tun, durch uns und mit uns, wenn wir vom Wille Gottes und von seiner Sendung so sehr bewegt werden würden, dass wir das ganz arg auf dem Herzen liegen hätten? Nun, dann könnte die Gemeinde sich gar nicht mehr retten vor lauter Leute, die sagen würden, oh, ich möchte meinem Herrn dienen. Hast du für mich einen Platz in der Gemeinde, wo ich meinem Herrn dienen kann? Der Herr hat mir Gabe gegeben und ich möchte doch diese Gabe für den Herrn gebrauchen. Nun zeigt mir doch, wie ich meine Gabe für den Herrn in seinem Haus gebrauchen kann. Ich möchte das. Ich möchte auch ein Gesandter von dem Herrn Jesus Christus sein. Ich möchte auch nach dem Wille Gottes leben. Das ist lebendige Gemeinde. Das ist, wenn die Gemeinde Erweckung erfährt. Wenn alle zusammenkommen und nur noch den Herrn vor Augen haben und das Werk, welches der Herr in der Gemeinde durch seine Kinder tun will. Dann gibt es gar nicht genügend Leute, andersrum gesagt, dann gibt es so viele Leute, so muss ich sagen, die dann Bücher, die Zeltlager und was weiß ich alles machen wolle und hinausgehen wolle. Und nicht? Erich Schnebel haben wir am vergangenen Mittwoch auch gehört, in dem Zeugnis, Pfarrer in Berlin, der Zeit der großen Wirtschaftskrise in der 20er, 30er Jahre in Berlin, wo die Leute arm waren, elend, ist er mit seiner Gemeinde in die Elendsviertel gezogen und hat dort evangelisiert. Die haben zum Teil in ganz brüchige Häuser dann übernachtet. Es waren Leute allesamt, die ganz normal ihrem Beruf hinterhergegangen sind, aber dann am Wochenende, wo sie Zeit hatte, sich auf den Weg gemacht habe, zu missionieren und zu evangelisieren. Aber das geht doch gar nicht. Das ist doch unmöglich. Ich muss doch, das, ne, wenn wir heute das hören, dann sagen wir, das kann man doch gar nicht machen. Und dann müssen wir auch sagen, Paulus, das, was du uns da schreibst, ist unmöglich. In einer Gefängniszelle sitzend, da kann man nicht mehr für den Herrn leben. Da kann man immer vom Herrn sich senden lassen. Da kann man immer den Wille Gottes vor allem auf dem Herzen liegen haben. Da muss man doch zuallererst einmal nach sich gucken. Ne? Jetzt muss ich doch erstmal nach mir gucken. Und dann, wenn wieder alles, ne, also in Ordnung ist, dann kann ich vielleicht auch, wenn ich ein bisschen Zeit habe, auch wieder dem Herrn dienen. Aber erst dann. Wir sind da auf dem Weg, wo wir weiter vorangehen dürfen, wachsen dürfen. Und der Herr möchte uns dazu ermutigen, das zu tun und Schritte im Glauben da auch zu machen. Und wenn wir jetzt den Paulus vor Auge haben, dann lesen wir von ihm und er erklärt uns das auch, was nun sein Leben ausgemacht hat und was nun eben er auch auf dem Herzen liegen hat. Er, der Paulus, ist ein Apostel Jesu Christi und das ist er durch Gottes Willen. Und dann sagt er, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Es ist gar nicht so einfach, das zu verstehen. Man kann es so verstehen, dass er für diese Verheißung des Lebens in Christus Jesus, so verstehe ich es ganz viele, für das Evangelium eben auch gelebt hat. Für das Evangelium unterwegs gewesen ist. Er hat die allerwichtigste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt, weitergetragen. Die allerwichtigste Botschaft. Seitdem Adam und Eva im Paradies gesündigt haben, gibt es keine wichtigere Botschaft als diese Botschaft. Die Verheißung des Lebens. Wenn wir geboren werden, sind wir tot in Übertretung und Sünde. So sagt es die Bibel. Und die Verheißung des Lebens ist aus dem Grund die allerwichtigste Botschaft. Jesus Christus ist gekommen, um den Toten, den Verlorenen, den Sünder zu erretten. Die allerwichtigste Botschaft. Es gibt keine wichtigere Botschaft. Am Mittwoch habe ich dieses Buch euch ganz kurz gezeigt, was ich jetzt auch gelesen habe. Wir haben ja Zeugnisabend gehabt und den Weihnachtssegen teilen wollen, wo Spurgeon und das, was sein Dienst ausgemacht hat, er auch dargestellt wurde. Und das hat mein Herz bewegt. Ein Mann Gottes, der hochintelligent war, in der Lage war, viel für sich zu lernen, ein hohes Maß an Wissen und Erkenntnis und Verständnis hatte, nicht nur was die biblische Wahrheit betraf, sondern auch was Geschehnisse in der Welt betraf, Geschichte, alle die unterschiedlichen Dinge, die ihn auch interessiert haben. Aber wenn es darauf ankam, wenn er auch persönlich etwas weitergegeben hat, war die Botschaft, das Wort vom Kreuz, ihm das, was ihn am allermeisten beschäftigt hat und bewegt hat und was er weitergeben wollte. Und das ist das, was uns am allermeisten auch selber beschäftigen soll. Nicht, wo wir sagen wollen, wenn ich möchte, dass jemand etwas mitbekommt, wenn ich jemand etwas weitergeben soll, wenn ich überhaupt irgendwo einen Einfluss nehmen kann, dann möchte ich, dass er das vor allem hört. Du brauchst Jesus. Du brauchst Friede mit Gott, Erlösung für deine Seele. Du brauchst Versöhnung mit dem himmlischen Vater. Das ist, was der Paulus umgetrieben hat. Das ist aber auch, was den himmlischen Vater umgetrieben hat, dass er seinen Sohn gesandt hat und den Paulus gesandt hat. So kann man das nämlich auch verstehen. Dieses, was hier beschrieben wird, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Diese wunderbare Verheißung, 1. Mose 3, Vers 15, zum ersten Mal damals im Paradies Adam und Eva gegeben, von Gott kommend, hat Gott bewegt, alles andere auch auf den Weg zu bringen. Er hat seinen Sohn gesandt. Er hat die Apostel gesandt. Gottes großer Heilsratschluss. Er ist es, der überhaupt das gebracht hat, dass die Verheißung des Lebens in Jesus Christus für uns offenbar geworden ist, dass wir es gehört haben mit unseren Ohren, dass es uns bekannt geworden ist. Bitte, wir tun das heute so selbstverständlich oft auch als etwas sehr und erachte, wo wir gar nicht begreifen, was es für ein großes Wunder ist, dass wir hier das Evangelium habe. Wenn Gott nicht gewollt hätte, dass es zu uns kommen sollte, dann würden wir noch in der Finsternis uns befinden. Das ist etwas, wo Gottes Wirken in ganz besonderer Weise offenbar wird. Er wollte, dass wir es hören, dass also was früher Germanien war und Barbaren und was weiß ich alles, Kelten und das hinein in dieses Gebiet, das Evangelium gekommen ist. Und was die ganze vergangene Jahrtausende auch betrifft, er hat es bewirkt. Er hat die Verheißung des Lebens in Christus, er hat sie selber uns gebracht. Und dafür sollten wir dankbar sein. Es wäre gut, wenn wir einmal ganz neu dem Herrn dafür danken würden, dass wir das Evangelium haben hören können und durch Gottes Gnade verstehen konnten und auch es annehmen konnte, den Herrn Jesus aufnehmen konnte in unserem Leben. Dass wir sagen, Herr, wie bin ich so froh, dass ich es habe hören dürfen. Dass mir jemand, also in meinem Leben es gesagt hat, dass er es mir bezeugt hat. Und du bist mir hinterhergegangen. Du hast mich nicht in Ruhe gelassen. Du hast mein Herz überwunden. Deine Liebe ist am Anfang gestanden, die du zu mir hattest. Etwas Großartiges in unserem Leben können wir das bestätigen. Ne? Also wir haben das genauso erfahren, wenn wir den Herrn Jesus Christus kennengelernt haben. Er hat uns aufgesucht, nicht wir ihn. Er hat uns aufgesucht und daraufhin haben wir ihn aufgesucht. Oh, diese Verheißung des Lebens in dem Herrn Jesus Christus. Sie fordert uns eigentlich auf, nun auch aus Christus zu leben, unser Leben von ihm auch zu beziehen. Was meine ich damit? Ich meine, dass es uns bewusst wird, leben, wenn ich leben möchte, dann kann ich es nur von ihm her, aus ihm, durch ihn, mit ihm. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann es eigentlich nur durch das Wort Gottes, wo mir dieser Christus geoffenbart wird. Auf der ersten Seite bis hin zur letzten Seite. Also ohne die Bibel kann man nicht als Christ leben. Darf ich das mal so auf den Punkt bringen? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ohne die Bibel gibt es gar kein Leben mit Christus. Denn dort offenbart er sich mir. Dort redet er mit mir, dort macht er mir seinen Wille kund, dort verändert er mich auch, wenn ich auf ihn schaue und von ihm höre. Viele wundern sich, warum sie in ihrer Heiligung gar nicht vorankommen. Es ist im Grunde genommen relativ einfach zu erklären. Wenn ich nicht in der Gegenwart des Christus lebe, vermag ich mich von meiner Kraft aus anzustrengen, wie ich will. Es wird mir gar nicht gelingen. Ich kann es nicht von mir aus. Es reicht nicht einfach aus zu sagen, ach, ich habe es verstanden, ich muss also heilig sein und jetzt bin ich einfach heilig. Wenn ihr nicht auf das Wort des Christus hört und mit Christus Gemeinschaft habt, werdet ihr auch in keiner Weise weiter Veränderung erfahren, wie ihr sie erfahren sollt. Das ist bei ganz vielen, die Mühe habe, sich hinzusetzen und die Bibel aufzuschlagen, etwas, was sie verstehen müssen, was sie begreifen müssen. Es ist der einzige Weg, wirklich verändert zu werden. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr könnt alles andere probieren auf dieser Erde. Aber es wird euch nicht gelingen, dass ihr euch selbst verändert. Christus muss euch verändern. Und er hat seine Mittel gewählt. Es ist sein Wort und sein Geist, die uns wirklich verändern. Und so führt jedes Leben, von dem ihr gehört habt, von dem ihr Biografien gelesen habt, ganz egal, welches auch immer es war, es ist immer auf die gleiche Weise geschehen. Gott hat Menschen errettet und hat sie dahin gebracht, die Bibel lieb zu gewinnen. Und sie mit Freude zu lesen und darüber sich Gedanken zu machen. Dann wurde sie durch dieses Werk, durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes verändert. Und dann führte sie auf einmal ein Leben mit Christus. Und sie konnte es sich nicht mehr vorstellen, weil der Herr sie daran gewöhnt hatte, ohne die Bibel zu leben. Ich brauche meine stille Zeit. Ich brauche meine Kapitel, die ich jeden Tag in der Bibel lese. Ich brauche es. Ich habe es nötig. Ich habe es erfahren, dass ich ohne ihn nicht leben kann. Die Verheißung des Lebens in Christus. Na? Von dem her kommt dann das Leben für Christus. Derjenige, der in der Gegenwart des Christus lebt, wird beginnen, für Christus leben zu wollen. Vorher machen wir das nicht. Vorher wollen wir für uns einfach nur leben. Aber wenn wir längere Zeit in der Gegenwart des Christus uns aufgehalten haben und Christus unsere Herzen weiter verändert, dann stellen wir uns auf einmal diese Frage, Herr, was kann ich für dich tun? Ne? Das Leben mit Christus, 3,5 Jahre Jüngerschaft für diese Apostel, führte zu einem Leben für Christus. Und so ist es auch bei uns in unserem eigenen Leben. Nun, ich möchte im Grunde genommen jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Vielleicht kann ich ja versuchen, einfach was ich jetzt gesagt habe, nochmal zusammenzubündeln und es nochmal auf den Punkt zu bringen. Wisst ihr, manches Mal ist es doch so, dass wir unser Christsein definiere von gewissen Dingen, von denen wir einfach wissen, dass sie dazugehören. Also da ist der Besitz einer Bibel, das gehört dazu. Um ein Christ zu sein, sollte man Bibel haben. Und dann hat man noch ein Liederbuch, ob man es persönlich jetzt besitzt oder ob man dann in der Gemeinde es in die Hand nimmt. Man hat also sowas wie ein Gottesdienst oder auch Bibelstunde, Gebetsstunde. So, das ist alles etwas, wo wir sagen, ja, das gehört dazu, ich muss mich taufen lassen. Nicht? Also das ist auch etwas, wo wir wissen, nicht? Also gehört dazu. Ich nehme das Abendmahl ein. Aber wenn das die Summe des Christseins wäre, wisst ihr, das wäre dann zu einfach, wenn wir das so sagen würden. Es wäre nicht richtig. Denn wir stellen das ja bei uns selber fest. Wir können also eine Bibel haben, ein Liederbuch haben, Gemeinde haben, wir können das Abendmahl besuchen, wir können den Gottesdienst besuchen. Und trotzdem ist es möglich in unserem eigenen Herzen, dass wir gar kein großes Interesse an den Worten von dem Herrn Jesus Christus haben und auch an seinem, was er tut, seinem Gewerbe, seinem Reich, nicht, seinem Werk, seinem Anliegen. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir das uns eingestehen. Und das ist der Grund, warum wir, wenn wir jetzt diesen, wir haben jetzt nur diesen einen einzigen Vers uns angesehen heute Morgen. Gar nicht weiter sind wir gekommen. Aber das ist der Grund, warum wir uns mal diese Frage stellen sollten, wie kann ich denn dahin kommen, aus diesem nominellen, also dieses Namenschristentum herauszuwachsen, zu einem hingegebenen Kind Gottes zu werden, welches eifrig für den Herrn lebt. Welches mitten in einem finsteren Gefängnis sitzt, und trotzdem immer noch sagt, ich bin für den Herrn Jesus unterwegs. Das ist, was ich euch sagen möchte. Ich bin der Paulus. Und jetzt nicht Doppelpunkt, ach, ich leide so sehr. Ach, ich bin so elend. Ach, ich habe Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Ich habe also Zahnschmerzen. Ich habe also vielleicht seelische Nöte. Das mag ja alles sein. Und der Paulus kann zuweilen auch davon reden. Ich möchte das jetzt nicht diskreditieren. Wisst ihr, das ist schon auch etwas, was einen ziemlich fertig machen kann. Körperliche wie seelische Nöte, die man hat. Aber wenn es darauf ankommt, was soll uns denn eigentlich, ne, begleiten? Was steht hinter unserem Doppelpunkt? Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Das soll man drüber schreiben, mein Testament. Nicht ich bin jetzt also in der Firma gewesen, habe diese Arbeit getan oder habe so und so viele Kinder, habe an dem Ort gewohnt, nicht? Und das sind also meine Nachbarn und was weiß ich was alles auch, nicht? Sondern eben, ich bin zuallererst ein Kind Gottes, welches Himmelsbürger ist, für das Reich Gottes lebt. Wenn der Herr uns in diesem neuen Jahr hier Schritte voranbringen könnte, dann würde unser ganzes Leben dadurch auch sich verändern. Wir würden wirklich Zugewinn haben, nicht nur darin, dass wir mehr nach dem Wille Gottes leben könnten, sondern dass wir auch glücklicher, zufriedener sein könnten. Ich habe gelernt, sagte Paulus in Philipper 4, mich in alle Situationen auch zurechtzufinden, zufrieden zu sein. Hier merken wir das, ne? Im Gefängnis, sitzend, umgeben von Finsternis, der Tod steht vor ihm, kein freiwilliger, sondern ein gewaltsamer Tod, und verlasse von seinen Geschwistern. Da kann man doch eigentlich nur klagen, oder? Manches Mal ist es leider so, dass wir heute viel mehr Christen hören, die klagen, als dass sie sich freuen, dankbar sind für das, was sie durch Jesus Christus haben und wie sie auch leben dürfen durch ihn. Wenn der Herr auf uns blickt, der sein Leben am Kreuz auf Golgatha für uns gelassen hat, arm geworden ist, damit wir reich werden, muss er dann sagen, ach, er ist jemand, der viel mehr klagt, als dass er sich freut. Er ist jemand, der viel mehr Beschwerde einreicht, als dass er dankbar ist. Viel mehr jemand, der eben mürrisch ist, zweifelnd ist, als dass er vertrauend wie ein Kind mit mir lebt und vorangeht. Möge der Herr uns helfen, dass wir darin wachsen und lernen und auch hinter unserem Leben sitzen können, hinter unserem Namen, Paulus, Apostel Jesu Christi, nach dem Willen Gottes, gemäß der Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam beten. O Herr, unser Leben eines, wo wir noch so viel zu lernen haben. Du weißt es, Herr, wir befinden uns auf dem Weg. Ja, du hast uns wirklich auch errettet und wir dürfen dir gehören. Aber Herr, wir können gar nicht zufrieden sein in dem Sinn, dass wir sagen können, wir kenne gar nichts anderes als dein Reich und dein Wille. Wir kenne gar nichts anderes als deine Anliegen, die Freude an dir, die Zufriedenheit in dir, den Weg, den du uns leitest, das Leben für dich. Ja, Herr, wir müssen dir bekennen, dass wir in ganz viele Bereiche ja noch Babys sind, die gar nicht viel gelernt haben, die beim Glanz der Anzeige auf und Schmerz wie ein Baby einfach nur heule und schreie und sich beklage, die noch gar nicht entwöhnt sind, noch nicht gelernt haben, mit dir zu rechnen, mit einer treuen Versorgung, mit einer wunderbaren Hilfe und ja, deinem zuverlässigen Beistand. O Herr, bringe du uns da voran in diesem neuen Jahr und lehre uns, Herr, dass wir immer mehr von dir bewegt werden, durch deine große, wunderbare Kraft und Gnade verändert werden, so dass wir auch diese eine Botschaft für uns und für andere sehr auf dem Herzen liegen haben, die Verheißung des Lebens in Christus Jesus. Amen.